Hallihallo, liebe Freundinnen und Freunde des Fantastischen. Vor einiger Zeit war ja Stonehenge im Süden von England wieder groß in der Presse, in den Medien. Es wurden da riesige Steinsetzungen und unterirdische Steinsetzungen, in Anführungszeichen, entdeckt, die sich ganz in der Nähe von Stonehenge befinden. Das ging groß durch die Presse. Aber jetzt, seit einigen Tagen, wird wieder über Stonehenge berichtet. Und zwar sinngemäß, das Rätsel von Stonehenge ist gelöst. Das hört sich super dramatisch an. Aber was ist denn da wieder los und was steckt dahinter? Zunächst einmal, Stonehenge kennt ihr natürlich alle, diese gewaltige Megalithanlage dort in England, in Großbritannien. Es wurde so ungefähr 3100 vor Christus mit dem Bau begonnen, mit einem sogenannten Stonehenge 1. Und dann wurde über tausende von Jahren immer wieder da umgebaut, es wurde erweitert und es wurden neue Steine hinzugefügt, andere kamen weg. Und man sagt so, die Archäologie ist sich da so recht einig, dass so etwa 7 oder ein halbes Dutzend Bauphasen dort stattgefunden haben und so etwa 1700 vor Christus war man mit Stonehenge fertig, so wie wir es heute kennen, so wie es die Touristen heute besuchen können. Da gibt es natürlich sehr viele Spekulationen, schon die ersten Spekulationen darüber von den Römern zum Beispiel drehten sich um irgendwelche Versammlungsorte, dass das eine Versammlungsstätte ist von den Druiden. Dann hieß es, irgendwelche Bewohner von Atlantis wären verantwortlich für Stonehenge. Es wurden auch Aliens in Spiel gebracht oder ein mystisches Volk, das nennt sich Hyperborea, ein Volk, was jenseits der Nordwinde existiert haben soll, also irgendwo im Norden von Europa. Und da gab es dann sehr viele Spekulationen. Und natürlich, was soll das überhaupt? Warum haben unsere Vorfahren in der Steinzeit sich da die Arbeit gemacht, so eine gewaltige Monolithanlage zu errichten? Da ist natürlich die bekannteste Theorie, was das gewesen sein soll, ein Kalender für die Landwirtschaft, heißt es da immer wieder, und ein Sonnenobservatorium, / Mondobservatorium, denn es ist ja, das sollte eigentlich hinlänglich bekannt sein, Tatsache, dass Stonehenge auf verschiedene astronomische Gesichtspunkte im Jahr ausgerichtet ist. Da gibt es Verschlüsselungen, und zwar dekodiert wurde es mal im Jahre 1965 durch ein Buch, das habe ich hier liegen, von Gerald S. Hawkins, Stonehenge Decoded. Das erschien 1965. Das müsst ihr euch mal durchlesen, ist auch nicht so dick, gibt es glaube ich nicht in Deutsch. Das ist eben derjenige, der mit Computeranalysen damals Mitte der 1960er Jahre da herausgefunden hat, dass in Mondphasen dort zu finden sind. Zum Beispiel auch die große Mondphase von knapp 19 Jahren sogar. Das heißt, sie müssen enorme astronomische Beobachtungen vorausgegangen sein, bevor Stonehenge dann so gebaut wurde, wie wir es heute alle kennen. Aber es ist natürlich dann interessant, was haben die Leute sich dabei gedacht und wo haben die ihr Baumaterial her? Und diese sogenannten Blausteine, ein recht harter Stein, der etwas blau schimmert, ist zum Beispiel da in der Mitte in Hufeisenform angebracht. Da war schon recht lange klar, wo das herkommt. Und zwar aus den Presilly-Bergen in Wales. Das ist so im Nordwesten von Stonehenge. Das ist weit über 200 Kilometer entfernt. Auch andere Blausteine kommen daher. Da wurden die abgebaut und dann 250 Kilometer, sagen wir mal rund, irgendwie über Stock und Stein, über Flüsse, vielleicht auch sogar teilweise übers Meer, wurden die dann nach England gebracht und dort verbaut. Tonnenschwer, Dutzende von Tonnen schwer sind diese Steine und diese großen Sandsteinblöcke blieben immer ein Rätsel, woher die genau kommen. Sie nennen sich Sarsensteine, da hat es einmal 80 Stück von gegeben und davon sind heute noch 52 von erhalten. Und genau dieses Rätsel, dieses kleine spezifische Rätsel um Stonehenge ist eben jetzt gelöst worden. Und zwar ist da gestern eine Studie veröffentlicht worden in Science Advances von David Nash und einem Forscherteam. Das war am 23. Juli diesen Jahres. Und sie haben alle der noch vorhandenen 52 Sarsensteine untersucht, haben jeweils 5 Messungen mit einem mobilen Röntgenfluoreszenzgerät dort durchgeführt, also insgesamt 260 Messungen überhaupt, konnten dort 34 chemische Elemente in diesen noch vorhandenen Sarsensteinen feststellen und hatten so einen Fingerabdruck dieser Steine. Also haben sie sich dann mal auf die Suche gemacht, wo genau wurden diese Steine denn abgebaut. Und zwar stellte sich nämlich sehr schnell fest, 50 von diesen 52 Steinen kommen offensichtlich aus dem gleichen Steinbruch, haben also offensichtlich die gleiche Herkunft. Und so haben die in Südengland insgesamt 20 Fundstätten untersucht, wo solche Sandsteine, solche Sasensteine vorkommen. Ihr seht es gerade in einem Bild, ich habe es auch mal eingekreist und da kam nur eine einzige in Frage, und zwar rund 25 Kilometer nordöstlich im Gebiet von den Westwoods. Da sagte Nash dann auch dazu, ganz stolz auf die Analyse, eben auf den wissenschaftlichen Nachweis, wo die Steine herkommen. Es war aufregend, die wissenschaftlichen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts zu nutzen, um die neolithische Vergangenheit zu verstehen. Und das ist natürlich wirklich sehr interessant, sehr spannend. Erstens stellt sich natürlich die Frage, warum sind von diesen 52 untersuchten Sasensteinen 50 in diesem Steinbruch abgebaut worden und zwei nicht? Da spekulieren sie dann vielleicht, waren das besondere Steine oder wurden zu einem besonderen Anlass später oder früher aufgestellt. Sie spekulieren in ihrer Studie auch ein wenig darüber, was war denn wohl der Transportweg dieser Steine über diese rund 25 Kilometer Entfernung. Da heißt es, vielleicht wurden zum Beispiel einige Kilometer bereits auf einem zugefrorenen Boden zurückgelegt. Das heißt also im Winter, wenn der Boden gefroren und glatt war, da konnten sie einfacher drüber herschieben. Und natürlich die üblichen Theorien und Hypothesen, dass dort mit Baumstämmen, mit Rollen aus Baumstämmen gearbeitet wurde. Aber sie wurden dann eben diese 25 Kilometer transportiert. Insgesamt, ich glaube, wenn ich mich jetzt recht entsinne, drei verschiedene Transportrouten haben sie da zur Auswahl gestellt. Und 25 Kilometer ist natürlich längst nicht so weit wie 250 Kilometer, woher diese Blausteine kommen. Es ist natürlich dann auch wieder sehr interessant, warum sind denn diese Blausteine da in Wales in den Preseli-Bergen abgebaut worden und warum hat man anderes Gestein verwendet, eben diese Sasensteine, die nur 25 Kilometer entfernt waren. Warum hat man nicht alles aus diesen Sasensteinen gebaut? Was ist denn so Besonderes an diesem anderen Gestein, an diesen Bluestones? Da kann man natürlich auch wieder sehr viel spekulieren. Diese Bluestones, diese Blausteine sind natürlich auch ein härteres Gestein. Vielleicht musste es so sein, den Göttern zuliebe, meinetwegen. Man weiß ja nie genau, wir haben ja keine schriftlichen Aufzeichnungen, was denn genau in Stonehenge schon alles vor sich gegangen ist. Aber es ist eben diese Haupttheorie, Haupthypothese. Es war ein Sonnen- und Mondkult, vor allen Dingen eben wie dieser Hawkins hier in seinem Buch eindrücklich belegt hat, eben dass da diese verschiedenen astronomischen Zyklen beobachtet wurden. Aber das ist dann alles sehr fraglich, warum genau. Und es ist ja auch über Jahrtausende dann gebaut worden. Es wird sich wahrscheinlich der Kult da immer wieder so ein bisschen geändert haben. Es sind ja auch Bestattungen im Umfeld von Stonehenge entdeckt worden. Da über Jahrtausende haben sich da irgendwelche Leute bestatten lassen. Dann ist es auch interessant, es war natürlich eine Pilgerstätte. Man denke vor einigen Jahren an die Medienberichte, dass ein Bayer dort gefunden wurde, also konnte genetisch nachgewiesen werden. Es war ein Pilger, der aus Süddeutschland kam. Der ist da irgendwann einmal in der Steinzeit begraben worden, ist also bis nach Stonehenge irgendwie gereist, warum auch immer er dort gewesen ist. Dann gibt es natürlich zahlreiche megalithische Anlagen und auch Gräber, Hünengräber und so etwas und Steinkreise und so im Süden von England in der sogenannten Heiligen Landschaft dort. Da ist wahrscheinlich auch irgendwie ein Totenkult, hat da eine Rolle gespielt. Aber dieses, was jetzt in den Medien mehr oder weniger hochgekocht wird, Rätsel von Stonehenge gelöst, ist eben nur die Herkunft dieser Sasensteine, der 52 noch vorhandenen von 80. Was ihr hier seht, dieses, das kennt ihr natürlich alle, das klassische Bild mit oben den Querbalken drauf, das sind auch solche Sasensteine. Für Leute, die sich für Steinzeit-Monolithanlagen, Megalithanlagen aus der fernen, dunklen Vergangenheit unserer Vorfahren interessieren, ist das schon sehr spannend, denn es ist natürlich ganz klar, warum hat man so etwas gebaut? Warum nahm man Steine von 250 Kilometer Entfernung? Warum Steine von 25 Kilometer Entfernung? Warum war das sogenannte Stonehenge 1 nur eine Anlage von einfachen Löchern, Pfostenlöchern, so wie die Archäologen sagen? Warum hat man das dann abgerissen und immer wieder umgebaut und so? Eine gute Frage, die sich wahrscheinlich so wirklich nie lösen lässt. Aber ich wollte euch mit diesem Video einmal darauf hinweisen, auf die neuen archäologischen Entdeckungen und Funde in Sachen Stonehenge. Und vielleicht ist auch ganz interessant, wenn ihr euch so für die Präastronautik interessiert, es gibt natürlich noch diese Idee, dass Stonehenge gebaut wurde als ein maßstabsgerechtes Modell von den inneren Planeten unseres Sonnensystems, also Merkur, Venus, Erde, Mars und den Asteroidengürtel dahinter. Das ist natürlich dann, wenn das dann tatsächlich wirklich den Tatsachen so entspricht, eine Sensation, denn zum Beispiel den Asteroidengürtel konnten unsere Vorfahren in der Steinzeit überhaupt nicht sehen. Hinter Mars ist er, hinter Mars und Jupiter, und natürlich wussten die auch nicht die genauen Abstände der einzelnen Planeten um die Sonne. Das ist auch wieder ein sehr interessantes Thema. Könnt ihr unten drunter mal posten, was ihr überhaupt davon haltet. Und könnt mir gerne einen Daumen hoch geben für dieses Video. Könnt auch gerne meinen Kanal unterstützen, indem ihr hier eine Premium-Mitgliedschaft abschließt. Und damit sage ich mal Tschüss, ihr Lieben. Vergesst kein Abo, drückt dabei die Glocke. Bis zur nächsten Folge. Euer Lars.